Also die Spatzen haben es noch nicht so von den Dächern gepfiffen, aber ein Flyer hat euch hoffentlich erreicht und die Anita hat es heute Morgen uns ja auch kundgetan. Wir starten mit einer neuen Predigtreihe und hier möchte ich euch einmal die Übersicht zeigen. An den nächsten 5 Sonntagen bis zum 20.10. wollen wir uns kapitelweise durch das Jona-Buch beschäftigen, weil wir möchten von Jona ein Stück weit einfach auch wieder neu lernen. Ja, wie können wir auch uns aufmachen, vielleicht auch da, wo wir Schwierigkeiten haben, anderen Menschen den Glauben an Jesus Christus weiterzugeben, der uns doch selbst auch so bereichert und so viel Sinn und Kraft und Ewigkeit gibt. Ihr seht hier die einzelnen Themen, die Flyer könnt ihr gerne auch noch bekommen an dieser Stelle. Aber eventuell fragst du dich auch, ja, warum gerade das Jona-Buch nicht? Das ist doch schon so allgemein bekannt und im Großen und Ganzen kennt jeder die einzelnen Geschichten. Es ist ja auch ein kleines Büchlein, gerade mal mit 4 Kapiteln. Und das sind schöne, tolle Geschichten für den Kindergottesdienst. Aber jetzt hier oben und dann noch 5 Wochen hintereinander. Ich möchte euch 3 Gründe mit an die Hand geben, warum es sich lohnt, jeden Sonntag zu dieser Predigtreihe zu kommen. Der erste Grund ist Jesus selbst, der Sohn Gottes. Jesus hat sich mit den Pharisäern einmal wieder hart auseinandersetzen müssen und dann wollten sie von ihnen ein Zeichen sehen. Wir möchten ein Wunderzeichen von dir sehen, dass du der bist, den du vorgibst zu sein, nämlich der Messias und der Sohn Gottes. Und daraufhin sagt Jesus folgendermaßen, ihr könnt es hier vorne mitlesen, ich lese uns vor. Ein Zeichen verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat. Es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das Zeichen des Propheten Jona. Wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde sein. Im Gericht werden die Leute von Ninive gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie sind auf Jonas Predigt hin umgekehrt. Und hier ist einer, Jesus meint damit sich, der Sohn Gottes, der Messias, der ist mehr als Jona. Jona lebte 800 Jahre vor Christus. Er war Prophet unter dem König Jerobeam, könnt ihr nachlesen, 2. Könige, Vers 14. Und Jesus nimmt also zu seiner Zeit Bezug auf die Prophetie des Jona. Im Grunde macht er deutlich, die Mission Jona damals ist eine Prophetie, ein Hinweis auf meine eigene Mission als Sohn Gottes und als der Messias. Jona war 3 Tage im Bauch des Fisches, ich werde 3 Tage im Bauch des Todes sein. Gott schenkt Jona neues Leben. Gott wird mich aus dem Tod wieder erwecken nach 3 Tagen in ein neues Leben hinein. Und so wird das Jona-Buch oder ist das Jona-Buch bis heute durch Jesus selbst sehr bedeutsam für uns, um auch die Botschaft von Jesus Christus recht zu verstehen. Apropos verstehen, das Buch Jona bietet uns auch noch die Möglichkeit, auf ganz eindrückliche Weise, was das Alte Testament anbelangt, das Wesen Gottes besser und klarer zu verstehen. Auch dazu ist, deshalb ist das Jona-Buch bedeutsam. Das zweite, nicht nur, weil Jesus darauf Bezug nimmt, sondern weil Gottes Wesen dort sehr stark zum Tragen kommt. Vielleicht hast du dich schon gefragt, warum heißt die Predigtreihe zu Jona, Gott will jeden. Wir haben es bewusst so genannt. Jona, Gott will jeden. Hier ist die Antwort. Das alttestamentliche Buch Jona macht wie kein anderes Buch deutlich, warum Gott jeden will. Gott will jeden, ich sag's mal so, von seiner Liebe überzeugen. Und wer das Jona-Büchlein kennt, hat es Gott nicht geschafft, Ninive zu überzeugen, die Stadtbewohner? Hat Gott es in seiner Liebe nicht geschafft, Jona zu überzeugen? Und meint ihr, dass Gott es nicht heute schaffen will, dich und mich ganz neu zu überzeugen von seiner Liebe? Gott will jeden von seiner Gnade, mit seiner Gnade erreichen. Er hat es bei Ninive geschafft, er hat es bei Jona geschafft und er möchte es auch ganz neu heute bei dir und bei mir schaffen. Gott will jeden zu einer ehrlichen Umkehr führen. Das hat er bei den Niniviten geschafft. Das hat er bei Jona geschafft. Und das möchte er auch gerne bei dir und bei mir wieder schaffen. Weil er ein Gott ist, der uns liebt und dem wir am Herzen liegen. Und Gott will jeden an den Glauben zu ihm führen. Er hat es bei Ninive geschafft, er hat es bei Jona neu geschafft, dass er ihm vertraut hat. Und Gott möchte es auch in deinem Leben neu schaffen, dass du ihm wieder vertrauen lernst, egal wie dein Leben momentan ausschaut. Und Gott will jeden für sein Wirken gebrauchen. Jesus sagt, selbst Ninive, wir kommen gleich noch auf die Niniviten zu sprechen, selbst Ninive wird einmal im Gericht aufstehen und sie werden wirken an der bösen Generation. Denn sie sind umgekehrt und haben Buße getan und ihr nicht. Gott wird durch Ninive wirken. Gott hat durch Jona gewirkt. Und ihr Lieben, wenn wir Jona anschauen, das war keine glanzvolle Karriere im gläubigen Sein. Da kommen wir auch gut drin vor. Und Gott kann und will auch dich und mich gebrauchen mit allen Brüchen und Zerbrüchen, die jeder auch in seinem Leben hat. Wir kommen gleich nachher noch drauf zu sprechen. Und deshalb gibt es noch einen dritten wichtigen Grund. Nicht nur, dass Jesus darauf Bezug nimmt auf Jona, um ihn recht zu verstehen. Nicht nur, dass Gottes Wirken hier hell aufstrahlt und sein Wesen, sondern wir können viel von Jona lernen, ihr Lieben. Nicht nur in der Sonntagsschule, nicht nur im Kindergottesdienst, sondern auch hier oben. Denn ich wusste, sagt Jona am Ende dieser Geschichte, Jona 4, Vers 2, dass du, Gott, gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Was für eine wunderbare, was für eine richtige Erkenntnis über Gott. Und das in eine wunderbare Aussage verpackt. Viele Menschen wissen das heute nicht, was Jona hier in einen Satz packt. Und im Grunde, wisst ihr, was ich an dieser Aussage nicht nur vom Inhalt her so spannend finde, sondern dass ich das alles, was man hier lernen kann von Jona, Gott lässt sich hier an einer Hand abzählen. Gnädig, barmherzig, langmütig, von großer Güte und lässt sich des Übels gereuen. Hier können wir an einer Hand abzählen, wie Gott ist beim Propheten Jona. Aber dieser so gestrickte Gott, den man an einer Hand abzählen kann, ist genau das Problem für Jona. Und damit macht Jona deutlich, dass er selbst in sich ein Problem trägt in der Beziehung zu Gott selbst, dem er dient und dessen Prophet er sein soll. Denn diese wunderbare Aussage, die ich eben vorgelesen habe aus Jona 4, Vers 2, die ist eingebettet in nicht so schöne Worte, die ich euch gerne vorlesen möchte. Da heißt es nämlich, Jona war sehr verdrossen. Jona war sehr verdrossen, ja, er ward zornig. Er war zornig und betete im Zorn zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist es ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich nach Tarsis fliehen. Warum wollte Jona nach Tarsis fliehen? Und jetzt kommt hier dieser Satz: Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig, von großer Güte und lässt dich des Übels gereuen. Ich wusste, dass du so bist. So nimm nun, Herrn, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Jona hat ein handfestes Problem mit Gott, mit seinem Arbeitgeber, mit dem, den er dient. Er hat ein handfestes Problem, Prophet zu sein, mit seinem Auftrag. Und er hat ein handfestes Problem in seiner Beziehung zu dem lebendigen Gott. Warum das so ist, das werden wir gleich noch miteinander anschauen und in den nächsten Wochen auch miteinander. Und vielleicht sagst du dir, ich habe auch Probleme mit Gott. Schon länger Probleme mit Gott. Ich habe schon länger handfeste Beziehungsprobleme mit ihm. Und das hat seine Gründe, das hat seine Entwicklungen, das hat seine Befindlichkeiten. Glaub mir, wenn wir uns mit Jona beschäftigen, dann wird uns das die nächsten Wochen gut tun. Gut tun für deine Beziehung zu Jesus. Gut tun für deine Beziehung zu dir selbst und für deine Aufgabe, für Gott da zu sein, damit andere Menschen den Glauben an Jesus Christus finden können. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon ein bisschen auf den Geschmack gekommen seid, aber dann lasst uns jetzt mal einsteigen, unverzüglich mit dem heutigen Thema. Und das heutige Thema lautet, Gott redet, wer hört. Wir schauen die ersten drei Verslein aus Kapitel 1 an und der Jürgen wird nächsten Sonntag hier dann fortführend weiterpredigen. Wisst ihr, ich lese uns mal diese drei Verse. Das heißt also, das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen. Weg vom Angesicht des Herrn. Er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren. Weg vom Angesicht des Herrn. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Jona lebte in geistlich schwierigen Zeiten. Da war zum einen das alttestamentliche Volk, für den er als Prophet von Gott eingesetzt war. Regiert von einem König, Jerobeam der Zweite, 800 vor Christus. Der König war, wie so viele alttestamentliche Könige, der König war kein Guter. Über ihn heißt es, er tat, was dem Herrn missfiel. Das Volk wurde schlecht regiert, in die Gottlosigkeit hinein regiert. Aber Gott war barmherzig und wir können im Lesen in 2. Könige 14, dass Gott das Land gesegnet hat mit Wohlstand und mit Stärke. Und wenn das so ist, wenn ein Land mit Wohlstand und Stärke gesegnet wird und man gewöhnt sich daran und es wird so selbstverständlich, dann wird ein wohlhabendes Volk zunehmend undankbarer. Und wir können sagen, die Leute, das alttestamentliche Volk unter Jona blieb zwar fromm, aber wurde ungläubig, Gott losgelöst gläubig. Ja, das gibt's bis heute. Das gibt's bis heute. Und dann war noch diese assyrische Großmacht mit dieser imposanten Stadt Ninive. Wusstet ihr das? Ich bin selbst erschrocken, als ich das wieder neu gelesen habe, was dieses assyrische Großreich, wie die unterwegs waren, wie die drauf waren. Vor allen Dingen in Kriegsjahren, wie die mit ihren Gegnern, mit ihren Feinden umgegangen sind. Ich möchte euch mal ein klein wenig hier was schildern. Die Assyrer waren einzigartig in ihrer Brutalität. Assyrien war ein ruchloser Feind, der brutal mit Männern, Frauen und Kindern umging. Ihre Armeen zerstörten und plünderten sie. Aber nicht nur das, sie begruben ihre Gegner bei lebendigem Leibe und ebenso häuteten sie lebendig. Das erinnert an so Indianer, nicht? Skalp lebendig häuten. Sie stachen die Menschen an scharfen Stangen auf und ließen sie in der Sonne verbrennen. Sie schnitten Ohren und Zungen ab. Ich höre auf. Reinster Horror. Also die Genfer Kriegskonventionen, wie man mit Kriegsgefangenen umzugehen hat, die waren da völlig unbekannt und hatten überhaupt keine Rolle gespielt. Übrigens heute ist es noch genauso, dass diese Konventionen oft einfach übergangen werden. Aber kein Wunder, wenn wir jetzt bei Jona lesen, hier im 2. Vers, kündige ihnen mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, sagt Gott, wie böse die Leute dort sind. Und nun bekommt also dieser Jona von Gott den Auftrag, ausgerechnet nach Ninive zu gehen. Und Gott legt ihm etwas ans Herz. Das wäre der erste Gedanke für uns mit dem nächsten Bild. Nimm dir Gottes Wort zu Herzen. Oder nimm dir, sagt Gott, mein Wort zu Herzen. Das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt. Kündige Strafgericht an. Ich kann es nicht länger ertragen mit Ansehen, wie böse die Leute sind. Ihr Lieben, Ninive, das heutige Mosul im Irak, wenn wir das richtig deuten, dieses Ninive, das heutige Mosul dort im Irak, hat verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Aber eine hat sich bei mir eingesetzt. Es könnte von einem Wortstamm kommen, der auch Wohnung bedeutet. Also Wohnung für eine Gottheit, die dort in der Stadt verehrt wird. Aber nach all dem, wie Ninive sich entwickelt hat, war das eine Wohnung für das Böse geworden. Hier war das Böse zu Hause in der Zeit von Jona und seiner Landsgenossen. Ninive? Haus des Bösen, da überlegt man sich genau, ob man da Urlaub verbringt oder vom Chef sich da hinschicken lassen will. Oder würdet ihr gerne von eurem Arbeitgeber in solch eine Stadt gehen? Da ist man seines Lebens ja nicht mehr sicher. Das ist ein lebensgefährlicher Auftrag, der hier mir zugemutet wird. Ich habe überlegt, was wäre ein vergleichbarer Auftrag in der heutigen Zeit? Und da dachte ich, stell dir vor, dass Gott dich in die afghanischen Berge schicken würde. Zu den Talibanen dort, mit dem Auftrag, predige dort den Talibanen, dass Jahwe, unser Bundesgott, größer ist als Allah. Predige ihnen, dass Jahwe sie in ein paar Wochen vernichten wird, wenn sie nicht umkehren. Und sag ihnen, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und niemand kommt zum Vater, denn durch Jesus. Würdest du dich in die afghanischen Berge schicken lassen? Wenn wir uns das so vor Augen halten, dann merken wir, dass Gott Jona ungemein vieles zumutet. Und ihr Lieben, so ist es. Gott mutet uns etwas zu. Er mutet uns zu, zum Beispiel, kam auf dem Neuen Testament, sagt Jesus, liebet eure Feinde, segnet sie. Was ist das für eine Zumutung? Ich möchte durch euch andere Menschen erreichen. Deshalb stellt mal eure Bedürfnisse hinten an und geht mal zu den Leuten, kümmert euch um sie, seid selbstlos und helft ihnen, dass sie zum Glauben finden, der euch doch auch so bereichert und euch so wichtig geworden ist. Und dann habe ich mich gefragt, hat Jona Angst? Hat Jona Furcht vor diesem Auftrag? Und ich liebe, ich habe die vier Kapitel von vorne nach hinten gelesen und von hinten nach vorne und ich habe keinen Vers gefunden, wo drin steht, dass Jona Angst hätte oder dass er Furcht gehabt hätte vor diesem Auftrag. Vielleicht findet ihr es. Aber vielleicht ist es für uns auch so, dass wir Furcht haben. Dass wir Furcht haben, anderen Menschen das Evangelium zu sagen. Wie werden sie darauf reagieren? Halten sie uns für blöde und für dumm? Leidet mein Ruf darunter? Aber wisst ihr, was wir bei Jona finden dürfen? Warum er diesen Auftrag nicht annehmen wollte? Das hatte mit seiner Gerechtigkeitsempfinden zu tun oder, ich sage mal, mit seinem Recht haben. Gerechtigkeitsempfinden. Ich wusste, wenn ich das Strafgericht da verkündige, Herr, ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig, ne, diese an einer Hand abzählen, ich wusste, dass du so sein wirst. Ich predige das Strafgericht und du bist nachher zu denen gnädig und die kehren alle um und das Strafgericht fällt aus. Herr, sie haben es verdient, bestraft zu werden. Sie haben es verdient, vernichtet zu werden. Schau, was sie den Menschen angetan haben. Deshalb will Jona nicht diesen Auftrag wahrnehmen. Aber vielleicht ist es bei uns nicht so sehr das Recht haben oder das Besserwissen oder so ein Gerechtigkeitsempfinden. Ich dachte, vielleicht ist es bei uns einfach die Bequemlichkeit. Komfortzone verlassen ist ja so ein schönes Stichwort heute überall. Wir richten überall unsere Komfortzone ein. Das ist schön, ich habe auch gerne meine Komfortzone. Ich fühle mich da richtig wohl. Die kann man so einrichten, dass man sich wirklich wohlfühlt, dass einem gut geht. Ich habe im Sommer jetzt so eine Komfortzone gehabt. Ich erzähle gleich noch was dazu. Das ist wunderschön. Aber Komfortzone machen nicht das Leben aus. Und schon gar nicht das geistliche Leben. Wir brauchen sie, aber sie dürfen nicht unser Daueraufenthaltsort werden. Aber manchmal sind wir einfach zu bequem, aus der Komfortzone wieder rauszugehen. Sich mit anderen Menschen, Kulturen, mit dem Nachbarn zu beschäftigen und so weiter und so fort, für den Arbeitskollegen da zu sein. Manchmal ist es aber auch einfach nur Enttäuschung. Meine Gebete für die Menschen, die mir am Herzen liegen, mein Einsatz für Menschen, wo ich so gerne hätte, dass sie zum Glauben kommen. Herr, du hast bis heute nicht honoriert. Bis heute hat sich nichts getan. Und du weißt, wie ich eigentlich unter folgenden Dingen leide. Und auch da empfinde ich, dass du nicht richtig, ja, bei den anderen merke ich, da tut sich was. Aber in meinem Leben, Herr, ich bin enttäuscht von dir. Aber vielleicht ist es auch ganz einfach der Stolz. Was werden andere sagen, wenn ich jetzt plötzlich mit dem Jesus komme? Wenn ich jetzt plötzlich komme, hast du schon mal Gedanken gemacht über das ewige Leben? Hast du schon mal in der Bibel gelesen? Die werden doch sagen, was kommt da für ein frommer Spinner in der heutigen Zeit? Nein, das möchte ich nicht. Mein Ruf wird darunter leiden. Merkt ihr, der Stolz spielt oftmals auch eine Rolle, oder? Ich nenne mal das ganz einfach zum Schluss. Es gibt da noch mehrere Dinge, die könnt ihr unten einfügen. Aber eins wollte ich noch nennen, KBM. Das müsst ihr jetzt nicht wissen. Vor vielen Jahren habe ich mal einen Jugendlichen gefragt, warum er nicht mehr in Jugendkreisen, nicht mehr im Gottesdienst geht. Weißt du, was er zu mir gesagt hat? Er hat einfach gesagt, KBM, Hans-Peter. Ich habe gesagt, keine Ahnung, was meinst du mit KBM? Ich habe keinen Bock mehr. Keinen Bock mehr. Und vielleicht geht es dir genauso, dass du sagst, ich habe einfach keinen Bock mehr, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Ich nenne dir die Gründe gerne mal unter vier Augen oder vielleicht auch nicht. Und jetzt können wir sagen, lassen wir das einfach mal so stehen. Findet ihr das gut, wenn man das jetzt einfach so stehen lässt? Ich habe auch mir Gedanken gemacht und ich habe gedacht, ja und nein. Ich finde es gut, dass wir es stehen lassen können. Und ich finde, es muss in der Gemeinde da sein, dass wir Dinge, das sind ja keine wunderbaren Dinge, die wir jetzt so gerne weitergeben oder wo man so gerne darüber redet, oder hinterfragt wird. Aber ich finde, Gemeinschaft von Glaubenden muss das hergeben, dass wir diese Dinge mal stehen lassen. Und dass wir über diese Dinge auch mal reden und dass wir diese Dinge anschauen miteinander oder persönlich anschauen dürfen in einer Gemeinde. Ich habe manchmal den Eindruck, in Gemeinden ist, das ist alles da, aber ich muss es zudecken. Es ist wie wenn ich ein Blatt drüberlegen muss. Ich muss es zudecken. Als Christ darf ich nicht, als Christ soll ich nicht, als Christ habe ich und dann decke ich das alles zu. Aber es ist doch trotzdem präsent. Ihr Lieben, deshalb müssen wir stehen lassen. Aber soll es stehen bleiben, ist doch die große Frage. Soll ich und will ich dabei stehen bleiben? Und da würde ich sagen, nein. Lasst uns da nicht stehen bleiben an dieser Stelle. Und jetzt möchte ich auf Jona zurückkommen, weil Gott sagt zu ihm, nimm dir mein Wort, nimm dir Gottes Wort zu Herzen. Und wenn du das nicht tust, dann wird Folgendes passieren. Und das habt ihr jetzt mit dem zweiten Bild. Dann wird es mit dir bergab gehen. Nimm dir Gottes Wort zu Herzen, damit es mit dir geistlich nicht bergab geht. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür. Schön, oder? Schwarzfahren war nicht Jonas Sache. Er gab den Fahrpreis dafür, stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Orientieren wir uns ganz kurz an einer einfachen Landkarte. Jona, Martin, wenn du es zeigst, dankeschön. Jona, beheimatet in Israel, begibt sich in die Hafenstadt Joppa oder Jaffo, dem heutigen Jaffa in Israel. Der Auftrag ist bekannt, er soll nach Ninive gehen, das liegt noch weiter im Osten, im heutigen Irak, wie gesagt. Jona schlägt aber einen anderen Weg ein, ist bekannt, ich gehe nach Tarsis, 4000 Kilometer von Ninive entfernt, dem heutigen Tartessos in Südspanien. So, und hier Südspanien, ihr Lieben, also wenn Tartessos ungefähr hier liegt, die letzten 5 Wochen waren meine Frau und ich hier in Südspanien. Da haben wir Urlaub gemacht und gleichzeitig in der deutschen Evangeliumsgemeinde haben wir Dienste getan. Manche war ja von den Senioren, war auch schon dort in der Gemeinde. Das ist eine deutsche Gemeinde, eine Seniorengemeinde. Vor allen Dingen überwintern da viele Senioren im Winter, wenn hier Winter ist. Im Sommer ist da weniger, das sind mehr so die Einheimischen da oder die spanischen Familien, die dort in Südspanien Urlaub machen. Und jetzt habe ich so ganz neu drüber nachgedacht. Jona flieht nach Südspanien, wo wir gerade so einige Wochen waren. Ich habe gedacht, Jona, keine schlechte Idee. Wirklich, wirklich keine schlechte Idee. Klimatechnisch, Südspanien, Andalusien, wunderbar. Wisst ihr, diese Elemente, Sonne, Wind und Wasser, die sind Freunde dort in Südspanien. Und die sind Freunde. Wenn es da die Sonne runterbrezelt, da kommt ein schöner Meereswind und du kommst nicht ins Schwitzen. Das Wasser ist da, die Wellen sind da. Das tut dem Menschsein gut, deshalb sind so viele Leute dort. Deshalb machen die Spanier dort Urlaub mit ihren Familien. Deshalb fahren die Rentner aus Holland, aus England, aus Nordeuropa dahin, um zu überwintern. Entspannter Lebensstil, leckeres Essen, Tapas, guter Wein, Musik, tolles Lebensgefühl. Dort kann man sein Leben verbringen oder seinen Lebensabend schön verbringen. Jona, Südspanien ist eine gute Wahl, wenn dann nicht. Wenn dann nicht das wäre, was jetzt mit dir passiert, weil du dir Gottes Wort nicht zu Herzen nimmst. Und schaut mal bitte mit dem nächsten Bild, ich möchte da ein klein wenig vertiefen. Es fängt ganz harmlos an. Er ging nach Jaffo hinab, seht ihr hier, blau, und er stieg hinein in ein Boot, in das Schiff. Ich bin bei einer Predigt von Martin Luther drauf gestoßen, dass er gesagt hat, auch wenn das nur so geografische Benennungen sind, die eigentlich ganz landläufig sind und die jeder diesen Weg geht, jeder, der in ein Schiff will, in Jaffo, der geht hinab in die Hafenstadt und er steigt hinab in ein Schiff oder in ein Schiffsinnere. Also jeder geht diesen Weg hinab. Das ist eigentlich noch nichts Besorgniserregendes, das ist einfach ganz normal. Eine Art Selbstverständlichkeit. Aber jetzt schaut mal, wie der Weg, der so selbstverständlich einfach nur mal so hinabführt, wo er wirklich hineinführt. Er führt nicht nur in ein geografisches Hinabgehen, Hinabgleiten, sondern in ein geistliches Hinabgleiten, in ein geistliches Bergabgehen. Mit dem nächsten Bild könnt ihr sehr deutlich sehen, was hier geschrieben steht. 2-mal heißt es in diesem Text, er ging weg vom Angesicht des Herrn. Ihr Lieben, das ist das Traurige, das ist das Entscheidende. Weg vom Angesicht des Herrn. Wie traurig ist das? Was ich zunächst lediglich so als selbstverständliche, lapidare Begebenheit kundtut, hinabzugehen in den Hafenstadt, hinabzugehen in das Schiff, entpuppt sich auf zu einer geistlichen Beschreibung, eine Momentaufnahme, die sich, und das ist das Tragische, bei ihm vertieft und ihn prägt in der nächsten Zeit. Und das wird uns auch beschäftigen in diesen Wochen. Und Jona geht nicht von irgendwem weg. Jona geht von dem Gott weg, von dem er sagt, den kann ich an einer Hand euch nennen, wer er ist und wie er ist. Gnädig, barmherzig, langmütig, von großer Güte und lässt sich des Unheils gereuen. Er kehrt diesem Gott den Rücken zu, der ihm eigentlich in Gnade und Liebe und Barmherzigkeit begegnet und begegnen will. Das ist das Tragische an dieser Anfangsgeschichte hier bei Jona. Entfernung von Gott, meine Lieben, wenn wir eins mitnehmen wollen, Entfernung von Gott ist immer ein Abstieg. Früher oder später. Manchmal ganz schnell. Lesbar Kain und Abel die Geschichte. Kain ging weg vom Angesicht des Herrn. Er schlug seinen Bruder. Da war es brutal, ganz schnell. Aber das Weggehen vom Angesicht des Herrn kann auch sukzessive, ganz, ganz langsam geschehen. Erstmal hinabgehen in eine Hafenstadt, erstmal in ein Schiff, erstmal eine Raumreise, erstmal was Schönes. Auf der Flucht sein, weg vom Angesicht des Herrn. Entfernung von Gott ist immer ein Abstieg. Aber was heißt es, sich von Gott zu entfernen? Damit möchte ich zum Schluss kommen. Was heißt es, sich von Gott zu entfernen? Ich habe ein schönes Zitat gefunden in einem Buch von Gordon Caddy. Die hat sich auch mit der Jona-Geschichte auseinandergesetzt. Sie heißt Ohne mich, Jona auf der Flucht. Und er schreibt, weg vom Angesicht des Herrn bedeutet Folgendes. Der von Gottes Wort gerufene Mensch lehnt es ab, Gott an der Stelle zu dienen, beziehungsweise gehorsam zu sein, von der er im Grunde weiß, dass Gott ihn dorthin gestellt hat. Ich möchte es nochmal lesen. Der von Gottes Wort gerufene Mensch, also Jona, lehnt es ab, aus welchen Gründen auch immer. Er lehnt es ab, Gott an der Stelle zu dienen, beziehungsweise gehorsam zu sein, von der er im Grunde weiß, dass Gott ihn genau dort haben will. Unser heutiges Predigtthema lautet, wer Gott redet, wer hört. Ich dachte mir nach der Beschäftigung mit dem Text, ich müsste das Thema ändern. Zumindest ein klein wenig. Nicht mehr Gott redet, wer hört, sondern Gott redet, wer gehorcht. Gott redet, wer dient. Das ist doch die eigentliche Kernfrage hier. Geht es dir wie Jona? God, the person you've called, is temporarily not available. Gott, die Person, die du gerufen hast, mich, ist zurzeit nicht erreichbar. Und wisst ihr was? Nicht erreichbar, und zwar im Herzen nicht erreichbar. Auch nicht für den Auftrag, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Das hat alles so seine Gründe. Und ihr Lieben, lasst mich das noch ein klein wenig vervollständigen. Ich sage es ganz ehrlich, ich mache hier ein großes Ich. Ich sage nicht du. Ich sage ich, weil ich mich mit einschließe, mit euch. Ich kenne das ebenso. Ich kenne das ebenso in meinen Phasen des Christseins. Ich kenne das Ich als Jona. So zu sein wie Jona. An dieser Stelle. Angst und Furcht vor Menschen, vor gewissen Menschengruppen, weil er höher gestellt ist. Was soll ich schon als Theologiestudent einem Professor an der Uni sagen, nur weil ich jetzt mit ihm zusammen ein Bier trinke beim Heimatverein? Und so weiter. Gerechtigkeitsempfinden. Ich bin nicht so barmherzig und so gnädig wie Gott selbst, ganz ehrlich. Da muss ich viel dazulernen. Bequemlichkeit, ich habe schon erzählt, Enttäuschung, Stolz und manchmal auch eine Phase, wo ich sage, ich habe keinen Bock mehr. Herr, lass es andere machen. Die können es vielleicht auch besser. Ich habe keine Kraft mehr. Mein Glaubensakku ist leer. Bin müde, ausgebraucht. Aber die Gefahr ist nicht, dass diese Dinge in unserem Leben passieren. Die Gefahr ist, dass wir dabei stehen bleiben. Und dass wir insgesamt weg vom Angesicht des Herrn kommen und Gott immer mehr den Rücken kehren. Und vielleicht ist aber auch der ein oder andere hier, der sagt, ich weiß, dass Gott in meinem Leben anklopft durch Jesus. Und eigentlich will er schon lange, dass ich mich mit ihm beschäftige und dass Jesus mein Leben bereichert. Aber ich habe bisher immer Gott den Rücken gekehrt. Aber innerlich habe ich eine Sehnsucht, diesen Gott kennenzulernen. Weil mein Leben bisher an die Wand gefahren ist. Weil mein Leben bisher so nicht weitergehen kann. dann möchte ich dich einladen, mit Jona dabei zu bleiben, wie das gehen kann. Gott nicht mal den Rücken zuzukehren. Wisst ihr, auf was es ankommt? Ich habe gemerkt, wenn wir das jetzt hier so haben, dann kommt es nicht darauf an, einfach loszulegen und sagen, ja, ich mache jetzt auch wie Jona. Ich gehe jetzt halt da wieder hin, nicht Ninive, sondern Heidelberg oder Emmertsgrund oder Boxberg oder Leimen oder Nussloch oder Wiesloch, ist ja ganz egal. Es geht nicht um das Loslegen und das hier alles wieder zuzudecken. Es geht darum, mein Herz mit diesen Dingen Gott hinzuhalten. Darum geht es erstmal. Gehorsam heißt nicht gleich loslegen. Gehorsam heißt Gott sein Leben hinhalten. Hier, mit Jona ging es bergab, mit seinem Herzen. Und hier wartet Jesus. Mit Jesus ging es auch bergab. Ist am Kreuz für uns gestorben. Aber dadurch, dass für ihn bergab ging, am Kreuz für uns gestorben ist, er wird vom Tode auferweckt. Ihr wisst doch, ich trage alle eure Schuld. Ich trage all das. Ich trage das und helfe euch. Aber ihr müsst eines tun, auch als Kinder Gottes, immer wieder. Ihr müsst mein Herz mir hinhalten. Gnädig, barmherzig, gütig, geräumig des Übels, langmütig. Diesem Gott müsst ihr euer Leben hinhalten. Und dazu lade ich uns jetzt am Ende dieses Gottesdienstes ein. Auch wenn wir schon ein bisschen drüber sind, aber es ist jetzt eine ganz wertvolle Zeit für euch, ganz persönlich. Die könnt ihr jetzt ganz wertvoll, gewinnbringend für euch gestalten. Das ist einfach ein Angebot. Ich möchte ein Gebet sprechen, das uns einleitet in eine Zeit der Stille. Wir werden ein Lied hören, wo es heißt, nimm mein Herz, füll es neu. Es geht so 4 Minuten. Ihr könnt euch zurücklehnen. Ihr könnt euch Gedanken machen über das Gehörte, über das, was ihr seht. Sprecht mit Gott über euer Leben. Haltet ihm euer Herz hin. Und dann möchte ich noch ein Schlussgebet sprechen. Und dann, Anita, freuen wir uns auf dein Schlusswort und auf das gute Mittagessen, das auf uns wartet.